Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeus-Podcasts Roundtable Osteuropa. In der vergangenen Woche wurde ja bekannt, dass einem internationalen Rechercheverbund ein internes, bisher nicht veröffentlichtes Dokument vorliegt, das im Sommer 2021 von der russischen Präsidialverwaltung ausgearbeitet worden sein soll. Und hierbei geht es laut Aussage des Verbundes um ein Dokument, das die geplante Strategie des Kremls gegenüber Moldau bis zum Jahr 2030 darlegt. Ja, und erst vor wenigen Wochen, im Februar 2023, wurde ja bereits ein geheimes Strategiepapier publik, aus dem hervorgehen soll, welche Pläne die russische Führung für Belarus hat. Diese beiden Ereignisse wollen wir heute zum Anlass nehmen, um darüber zu sprechen, wie Russlands Strategie gegenüber seinem sogenannten nahen Ausland aussieht, aussah 2021, wie die Pläne sich gegebenenfalls seitdem verändert haben, welche Reaktionen die Veröffentlichung der Papiere hervorgerufen hat, insbesondere in Moldau, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es aber auch gibt zwischen diesen beiden formulierten Strategien für Moldau und Belarus und zu guter Letzt, ob Russland ähnliche Strategien gegenüber anderen Verbündeten bzw. Staaten in der sogenannten russischen Einflusssphäre verfolgt. Mein Name ist Julia Langbein. Ich leite den Forschungsschwerpunkt Politische Ökonomie und Integration am Zeus und habe mir für das heutige Gespräch zwei Kolleginnen aus dem Zeus eingeladen, mit denen ich über die Hintergründe und Implikationen der beiden internen Strategiepapiere sprechen möchte, Nadia Douglas und Sabine von Löwies. Nadia Douglas ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus und forscht am Beispiel von Belarus, Armenien und Moldau zum Spannungsfeld zwischen Staat und Gesellschaft, insbesondere mit Blick auf die Reaktion staatlicher Machtstrukturen auf soziale Proteste. Und derzeit koordiniert sie zudem auch noch eine neue Themenlinie zur veränderten Sicherheitswahrnehmung und Sicherheitsdiskursen in Osteuropa im Kontext eines größeren Forschungsprojektes am Zeus zu Konflikt und Kooperation in Osteuropa. Sabine von Löwies leitet den Forschungsschwerpunkt Konfliktdynamiken und Grenzregionen am Zeus und forscht unter anderem zur Frage, wie sich Konflikte im Alltag der betroffenen Menschen widerspiegeln, welche Rolle sie dort spielen, und zudem beschäftigt sie sich auch mit politischen Orientierungen und Identitäten in de facto Staaten, auch und gerade im Kontext von Transnistrien. Und ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, hier dabei zu sein. Aufgrund der Aktualität würde ich zunächst gern den Fall Moldau betrachten und daher zunächst an dich, Sabine, die Bitte, vielleicht mal ganz kurz zusammenzufassen, was über die Inhalte dieses internen Strategiepapiers der russischen Präsidialadministration zu Moldau bekannt ist.
Ja, also vielen Dank, erstmal dabei sein zu dürfen und das Thema zu besprechen. Was wir über das Papier wissen, ist das im Grunde, was Journalisten darüber berichten. Also wir selber haben das Papier nicht gesehen. Das heißt, wir haben sozusagen die Vermittlungen und Deutungen derer, die das Papier gelesen haben, die Journalisten und eben auch ranghohe Politiker. Und was bekannt wird über dieses Strategiepapier, ist im Grunde das, was wir eigentlich seit Jahren so ein bisschen in der Region eigentlich schon beobachten. Es geht darum, die moldauische Gesellschaft und aber auch die Politik und Wirtschaft stärker an Russland zu binden. Und das zum einen über die von Russland dominierten wirtschaftspolitischen und auch sicherheitspolitischen Organisationen wie die Eurasische Wirtschaftsunion oder eben auch die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. Das sind beides russisch dominierte Organisationen, die eben das nahe Ausland, also Nachbarländer Russlands, stärker an Russland binden sollen über Wirtschaftspolitik und auch Sicherheitspolitik. Und es soll aber eben auch die moldauische Gesellschaft stärker wieder an Russland binden. Und das will man erreichen über Hochschulbildung, über Online-Kurse, über stärkere Vermittlung von russischer Sprache, aber auch die stärkere Präsenz von Organisationen, auch Nichtregierungsorganisationen, die sozusagen in der Gesellschaft russische Kultur, russische Sprache und aber auch weitere politische Normen und Werte vermitteln. Und das insgesamt geht es eben darum, Alternativen zu NATO oder eben auch Europäischer Union und sozusagen der in den letzten Jahren immer stärkeren Westorientierung Moldaus dem etwas entgegenzusetzen und sozusagen eine stärkere Bindung an Russland zu verstärkt anzuregen. Und das unter anderem dann aber auch durch zum Beispiel wirtschaftlichen Druck. Moldau ist sehr stark auch über Exporte von Russland abhängig, es ist über Energie abhängig und diese Abhängigkeiten will Russland, jedenfalls so wird es vermittelt, steht es in diesem Strategiepapier, diese Abhängigkeiten sollen eben über auch diese Druckmittel dann ausgenutzt werden.
Also im Kern könnte man zusammenfassen, es geht ja auch sehr stark dann um Integrationskonkurrenz. Ne? Das hast du gesagt, man will das Land eben sehr stark von der Integration in westliche Strukturen EU und NATO abhalten, diesen Kurs ändern, weil ja gerade seit 2020 eben so diese proeuropäische Regierung unter Maia Sandu an der Macht ist in Moldau und da, sage ich mal, diese Systemkonkurrenz, ich glaube, das spricht gerade sehr stark aus dem Strategiepapier zu Moldau. Anders in Belarus, dazu kommen wir später nochmal. Du hast es erwähnt, das Strategiepapier erwähnt ja auch als Ziel für das Jahr 2025 die Ausbildung pro-russischer Gesinnung innerhalb der politischen und wirtschaftlichen Elite in Moldau. Und nun finden von diesem Hintergrund wollte ich ganz kurz überlenken, auch zu den anhaltenden Protesten in Moldau. Also wir haben vor 2 Wochen viel darüber gehört, aber auch im letzten Herbst gab es ja sehr starke Proteste in Moldau gegen die proeuropäisch eingestellte Regierung. Und die Regierung wiederum in Moldau stellt es so dar, dass das eben von Russland gesteuerte Proteste sind, um die Regierung zu stürzen. Und es wird eben auch immer wieder gemeldet, dass die Protestierenden eben auch bezahlt werden von einer pro-russischen Bewegung des Volkes um Ilan Shor, dafür bezahlt werden, auf die Straße zu gehen. Aber man kann es natürlich auch anders deuten, weil die Leute ja mit handfesten Forderungen auch skandieren und auf die Straße gehen. Im Grunde genommen ihre Unzufriedenheit mit der moldauischen Regierung Ausdruck verleihen. Die wirtschaftliche Lage hat sich verschlechtert, die Inflation liegt bei knapp über 30%, die Energiepreise sind in die Höhe geschnellt. Und deshalb die Frage an dich, Nadja, wie würdest du das einschätzen? Ist das wirklich purer Teil dieser russischen Destabilisierungsstrategie oder haben diese Proteste nicht vielmehr die Ursache wirklich in hausgemachten Problemen?
Also die Proteste, wie du schon erwähnt hast, laufen seit September letzten Jahres im Grunde durchgehend den ganzen Winter. Jetzt am 12. März haben wir in der Hauptstadt Chișinău einen Massenprotest erlebt, wo ich aber sagen würde, dass so etwas nicht von langer Hand geplant werden kann. Das ist Ergebnis der derzeitigen Stimmung, gesellschaftlichen Stimmung im Land und aber auch Entwicklungen, Faktoren, die teilweise externer Art sind und auch von der Republik Moldau, der derzeitigen Regierung, im Grunde nicht selbst beeinflusst werden können. Was aber wirklich, was man sagen kann, ist, dass die Proteste und die Unzufriedenheit im Land, wie du auch eben beschrieben hast, tatsächlich von prorussischen Kräften oder auch von der Shor-Partei teilweise organisiert oder beziehungsweise auch gesteuert werden. Da gibt es Saboteure, Provokateure, die sich das zu Nutzen machen. Nichtsdestotrotz würde ich dafür plädieren, das Ganze differenziert zu betrachten, denn ein Großteil der Protestierenden hat keine dezidierte politische Agenda. Die Menschen wissen schlicht und ergreifend nicht mehr, wie sie ihre Rechnung bezahlen sollen, die steigenden Lebenshaltungskosten stemmen sollen. Und wenn dann jemand kommt wie Marina Tauber von der Shor-Partei und die Regierung dafür zum Sündenbock macht, sie auffordert, die Energiekosten für die Wintermonate für alle Bürger zu übernehmen, dann fällt das natürlich auf fruchtbaren Boden. Und man macht klar die proeuropäische Regierung, Staatspräsidentin Maia Sandu, für diese Missstände verantwortlich. Das ist natürlich auch, es ist eine Entwicklung, die auch woanders so stattfinden könnte. Jetzt zu der Frage, ob das Problem hausgemacht ist. Auch hier würde ich differenzieren. Zum einen kann die Regierung natürlich nicht für die externen Entwicklungen, für die steigenden Energiekosten, Weltmarktpreise, auch für Lieferkettenprobleme als Nachwirkung der Pandemie verantwortlich gemacht werden. Auch kann sie nichts dafür, dass der wichtige Handelspartner Russland immer willkürlicher agiert. Das ist alles richtig, aber sie kann durchaus verantwortlich gemacht werden für die sinkenden Umfragewerte, die Politikverdrossenheit innerhalb der Bevölkerung. Ihr wird auch zu Lasten gelegt, dass es eine mangelnde Bürgernähe gäbe, für verfehlte Kommunikation. Das sind alles Dinge, da kann die Regierung dran arbeiten. Denn sie hat schlicht und ergreifend auch nach 2 Jahren Regierung nicht vermocht, im gesamten Land integrierend zu wirken und auch vor allen Dingen einen besseren Draht zu den nach Russland orientierten Minderheiten aufzubauen. Der neue Premierminister Dorin Rechian, der hat auch selbst zugegeben, dass jahrelang, also das heißt nicht nur die derzeitige Regierung, aber auch Vorgängerregierung, eben verpasst haben oder versäumt haben, die russische Propaganda und den verbreiteten Konsum in Moldau russischer Staatssender Einhalt zu gebieten. Und somit wurde erst im vergangenen Jahr 7 Fernsehsendern, die teilweise von Ilan Shor finanziert werden, die Lizenzen entzogen. Damit ist aber nicht die russische oder die russischsprachige Propaganda verschwunden, sondern sie ist jetzt verstärkt auf soziale Netzwerke ausgewichen, sprich Telegram, Kontakt hier, TikTok. Aber die Propaganda bleibt vorhanden und ist ein wichtiger Auslöser dafür, dass die Menschen eben ihrer Regierung misstrauen.
Und du würdest sagen, sie könnte dem entgegentreten, indem sie mehr für die russischsprachige Öffentlichkeit anbietet, also oder die Medienlandschaft sozusagen mehr für die russischsprachige Öffentlichkeit auch anbietet? Oder was würdest du da konkret vorschlagen?
Na, das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, also nicht nur Auflagen zu machen, dass alles auf Moldauisch bzw. Rumänisch gesendet werden soll, sondern dass man gezielt eben die Minderheiten in Gagausien, die sehr nach Russland oder auch Richtung Türkei, weil es ja eine turksprachige Minderheit ist, orientiert sind, oder auch die in Taraklia, die bulgarischsprachige Minderheit, und natürlich auch im Osten des Landes in der abtrünnigen Republik Transnistrien, die Regierung bzw. die Republik Moldau so gut wie gar nicht erreicht.
Transnistrien ist ein gutes Stichwort, weil darauf sollten wir auf alle Fälle auch noch zu sprechen kommen jetzt. Und ihr wart ja beide in Transnistrien und habt beide Forschung gemacht. Und trotzdem zuerst mal kurz die Frage an dich, und Sabine und Nadja kann dann gerne nochmal ihren Blick darauf mal mit uns teilen. Transnistrien, also die abtrünnige Region im Osten Moldaus mit einer eigenen Hauptstadt, Währung, Regierung, spielt ja schon in dieser ganzen Destabilisierungsstrategie Russlands auch eine wichtige Rolle. Wird immer wieder gesagt, dass das ein Einfallstor sein kann für russische Sabotage, dass es aber auch ein Aufmarschgebiet sein kann für die Armee, ähnlich wie Belarus ja auch in dieser Debatte eine Rolle spielt. Sabine, wie schätzt du die Rolle Transnistriens ein? Und vielleicht auch nochmal, wie hat sich das Verhältnis zwischen Moldau und Transnistrien seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine verändert? Wie schätzt du das ein?
Ja, ich habe gedacht, vielleicht machen wir nochmal so einen kleinen Rückblick, wie dieses Transnistrien entstanden ist, um so ein bisschen den Kontext zu wissen. Und es ist 1992, hat sich nach einem kurzen militärischen Konflikt von der sich bildenden Republik Moldau in der Auflösung der Sowjetunion unabhängig erklärt und sozusagen seine eigene international nicht anerkannte Staatsform entwickelt. Und dieser Konflikt ist eben bis heute nicht gelöst. Und es gibt eben auf dem Territorium von Transnistrien noch immer russische Armee, also sind ca. 1500 russische Soldaten dort stationiert, und es ist auch immer noch ein sehr großes sowjetisches oder aus sowjetischen Zeiten rührendes Waffenlager in Transnistrien existent, was eben auch sozusagen dieses Bedrohungsszenario schürt, natürlich, dass Transnistrien, aus Transnistrien Gefahr droht oder es in irgendeiner Form in diesen Krieg mit hineingezogen wird. Diese Region ist sehr stark von Russland abhängig, finanziell und eben auch energetisch. Und aber auch Moldau ist sehr stark von Transnistrien abhängig, weil die zum Großteil Energielieferungen für Moldau aus Transnistrien kommen. Und im Kleinen ist im Grunde Transnistrien so ein bisschen, was dieses Strategiepapier beschreibt. Es gibt dort russische Universitäten oder Dependancen von russischen Universitäten und verschiedene Jugend- und Bildungseinrichtungen. Und obwohl offiziell dreisprachig, ist es dominiert in der Öffentlichkeit die russische Sprache, und es ist auch politisch eng mit Russland verwoben. Das heißt im Prinzip so im Kleinen, was sich das Strategiepapier für Moldau im Großen wünscht, in Transnistrien erfüllt. Inwiefern ist es sozusagen, kann es Ausgangspunkt für Sabotage oder größere Probleme werden. Es hat ja im Frühjahr, kurz nach Beginn des Krieges, auch schon Explosionen im Sicherheitsdienst in Transnistrien gegeben und auch eine Explosion an einem russischen Funkmast und Drohnenangriff oder Drohnen wurden gesichtet in der Nähe von diesem russischen Waffenlager. Und da ging auch schon diese Diskussion, droht Bedrohung von Transnistrien, werden sie in den Krieg eingreifen oder auch dann die Diskussion, wird es eine Verbindung dieser Front im Südosten der Ukraine bis Transnistrien geben, was auch unter anderem von russischen Militärs ja so ein bisschen geäußert wurde, dass das entstehen könnte, was dann aber nicht passiert ist. Und letztendlich ist, was Beobachter vor Ort beschrieben haben, sind diese Explosionen in Transnistrien sehr stark eine interne Dynamik gewesen, die aus eben auch dem Verhältnis, was du ja angesprochen hast, zwischen Transnistrien und Moldau herrührt, nämlich Transnistrien, die Grenze zur Ukraine ist geschlossen, darüber hat Transnistrien sehr starken Handel betrieben, es war im Grunde auch eine sehr starke Lebensader, jetzt müssen alle Exporte oder alle sozusagen Lieferungen nach Transnistrien kommen über Moldau rein und Moldau kontrolliert das natürlich sehr stark und nutzt natürlich auch diese Kontrolle, die es da ausüben kann, um Transnistrien unter Druck zu setzen und zu diesem Zeitpunkt soll es unter anderem auch so gewesen sein, dass bestimmte Produkte dort nur mit großen Zöllen oder auch sogar verhindert worden, in die Region zu transportieren. Und dass sozusagen diese Region und diese Explosionen inszeniert waren, um sozusagen da den Druck aufzubauen. Und gleichzeitig eignet sich diese Region und diese Existenz der Soldaten und dieses Lagers natürlich sehr, immer wieder dieses Bedrohungsszenario aufzubauen. Aber Transnistrien selbst hat in der Regel, oder die Regierung hat betont, dass sie in diesen Krieg nicht hineingezogen werden will. Es versucht, sich auf eine Weise neutral zu verhalten. Es unterstützt den Krieg nicht, aber es hat ihn natürlich auch nicht richtig verurteilt, was natürlich auch im Grunde damit zusammenhängt, dass sie sehr stark von Russland abhängig sind und natürlich Russland die Schutzmacht Transnistrien ist.
Sabine, du hast gerade erwähnt, dass viele Exporte, weil ja die Grenze zwischen Transnistrien und der Ukraine geschlossen worden ist, mussten sozusagen viele Güter jetzt nach Transnistrien über Moldau eingeführt werden, ne? Also wie Benzin und Nahrungsmittel. Und du hast das eher so dargestellt, dass die moldauische oder Moldau das eben eigentlich sehr stark ausnutzt, um Transnistrien unter Druck zu setzen. Also du würdest jetzt nicht sagen, dass es auch, dass dieser ganze Krieg, diese ganze Situation auch dazu geführt hat, dass Moldau und Transnistrien sich eigentlich auch irgendwie angenähert haben und gemerkt haben, Mensch, da gibt es ja auch starke Interdependenzen oder Moldau unterstützt ja jetzt auch Transnistrien eben, dass es überhaupt zulässt, da diese Güter eben nach Transnistrien einzuführen. So würdest du das nicht deuten, diese Situation?
Ich glaube, sie haben sich schon auch angenähert, weil Transnistrien jetzt natürlich irgendwie ein Problem sieht, es ist hin und her gerissen zwischen einer Abhängigkeit und Schutzmacht Russland, die im Nachbarland Krieg führt, mit dem sie eigentlich mit Sicherheit, oder mit dem sie sehr wahrscheinlich nichts zu tun haben wollen, jedenfalls äußern sie das und gleichzeitig sie ja auch schon in den letzten Jahren sehr stark mit Moldau immer auch schon verflochten waren, wirtschaftlich und dann aber eben auch über das Freihandelsabkommen mit der EU, was ihnen eben auch ermöglicht hat, Exporte nach Europa zu machen und wirtschaftlich mehr oder weniger erfolgreich zu sein, zumindest eine sehr stark begrenzte Elite des Landes. Insofern ist das so eine ambivalente Situation, in der sie stecken und die sie natürlich jetzt stärker in Richtung Moldau treibt als in Richtung Russland.
Vielleicht kann ich da kurz ergänzen. Ja, tatsächlich die Abhängigkeit Transnistriens von Russland, die bleibt bestehen. Aber was wir beobachten können oder konnten, ist, dass Transnistrien vielleicht nicht mehr so das Vertrauen hat zu dem russischen Partner, weil das Vorgehen Russlands auch für seine Verbündeten immer undurchsichtiger ist. Und Transnistrien tatsächlich um seine eigenen Sicherheitsgarantien bangt. Deshalb gab es im letzten Jahr vermehrt Versuche von Seiten der de facto Staatsführung, Sicherheitsgarantien auch von den Partnern im 5+2-Prozess zu halten. Und in diesem Rahmen hat sich Krasnoselski, der sogenannte Präsident Transnistriens, auch immer wieder an Maya Sandu schriftlich, mündlich gewandt. Sie ist darauf nicht eingegangen, aber man hat dennoch das Gefühl, das ist so ein stillschweigendes Übereinkommen zwischen Chisinau und Tiraspol gibt, dass man eben alles tut, um in diesen Krieg nicht mit hineingezogen zu werden.
Vielleicht erklärst du noch ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer dieses 5+2-Format, weil das vielleicht nicht jedem gleich eingängig ist.
Ja, das 5+2-Format ist das Format des Verhandlungsprozesses rund um den Transnistrien-Konflikt zur Beilegung dieses Konfliktes. Und die Partner in diesem Prozess sind die beiden Konfliktparteien, die OSZE-Mission, die Ukraine, Russland plus die EU und USA als Beobachter, wobei das plus zwei die Konfliktparteien sind. Und dieser Prozess ist jetzt im Grunde suspendiert, dadurch, dass verständlicherweise die Ukraine und Russland nicht mehr gemeinsam an einem Verhandlungstisch sitzen können oder wollen.
Die EU kam jetzt gerade sozusagen als ein Partner im 5+2-Format vor und ich wollte sowieso auch nochmal den Blick nochmal ein bisschen weiten und die Rolle der EU auch nochmal beleuchten mit euch zusammen. Und zwar vor allen Dingen in Verbindung mit den Protesten und auch mit der Unzufriedenheit mit der Regierung. Du hast es vorhin gesagt, Nadja, es gibt handfeste wirtschaftliche Probleme, gegen die die moldauische Regierung auch nicht so viel tun kann, weil Russland hat ja sozusagen die Hälfte der Energiezufuhr sozusagen oder der Gaszufuhr gestoppt und damit muss man umgehen. Und du hast weitere Probleme genannt, was Wertschöpfung, Lieferketten und so weiter angeht. Und trotzdem nochmal die Frage, es gab ja Hilfspakete seitens der EU, Makrofinanzhilfen, die beschlossen worden sind im April 2022, wenn ich mich richtig erinnere, über 150 Millionen Euro, die eben in drei Tranchen dann ausgezahlt werden sollen, zwischen 22 und 24 aktuell sind. Meiner Meinung nach weitere Hilfen im Gespräch, nochmal 145 Millionen oben rauf. Und es gibt sozusagen ja auch befristete Maßnahmen, was die Liberalisierung des Handels angeht, gerade für Produkte, die Moldau ja sehr stark vorher nach Russland exportieren konnte, Äpfel, Trauben und Pflaumen, also gerade im landwirtschaftlichen Bereich, wo die EU gesagt hat, okay, dieser Exportweg ist euch jetzt versperrt, wir liberalisieren jetzt den Handel genau für diese Produkte eben in Richtung EU, indem wir euch eben die doppelte Menge, Ausfuhrmenge ermöglichen, zollfrei und so weiter. Und deshalb doch nochmal die Frage, Rolle der EU. Reichen diese Finanzhilfen nicht aus, diese wirtschaftlichen sozusagen Maßnahmen, da das abzufedern, den Exportmarkt Russland, der verschlossen bleibt, das abzufedern in Richtung EU zu lenken, reicht das nicht aus, um da auch wirtschaftlich, innenpolitisch was für die Regierung, ne, da die Handlungsspielräume zu eröffnen? Wie schätzt du das ein?
Also im Grunde, Julia, hast du die Frage schon fast selbst beantwortet, indem du jetzt alle Maßnahmen und so aufgezählt hast. Aber ich versuche jetzt nochmal das ein bisschen zu ordnen. Ja, tatsächlich hat die EU versucht, der Republik Moldau vor allem finanziell unter die Arme zu greifen. Im vergangenen Jahr, wie du das schon schön ausgeführt hast, gab es diese Reihe von Makrofinanzhilfen in Form von Zuschüssen, aber auch zinsvergünstigten langlaufenden Darlehen. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, das kam jetzt nicht von der EU, aber Mitte letzten Jahres gab es eine von Rumänien initiierte Geberkonferenz, um die Folgen des Ukraine-Krieges für Moldau eben abzufedern. Da kamen sogar 600 Millionen zusammen, 600 Millionen Euro, und Deutschland war auch Mitgastgeberin. Anfang dieses Jahres wurden erneut 150 Millionen Euro in Aussicht gestellt zur eben Bekämpfung der Energiekrise. Kürzlich kamen dann nochmal 50 Millionen hinzu für die moldauische Armee, um Frühwarnradarsysteme zu beschaffen. Wir wissen, Moldau ist auch insofern vom Krieg mit betroffen, als dass immer wieder Raketen über das Staatsgebiet geflogen sind und eben die heimischen Radarsysteme, die nicht immer direkt erfasst haben. All dies sei dahingestellt, es vermag trotzdem nicht, die strukturellen Probleme im Land zu beseitigen. Wir haben immer noch, also die Republik Moldau kämpft mit dem Korruptionsproblem, mit verschleppten Reformen und eben auch der Notwendigkeit, Absatzmärkte und Importe zu diversifizieren. Also die Abhängigkeit von Russland ist nach wie vor vorhanden, denn Russland ist und bleibt ein wichtiger Handelspartner. Also wir müssen noch als Hintergrund wissen, dass Moldau ein sehr agrarisch geprägtes Land ist. Also 25% des moldauischen BIPs kommen aus dem Agrarsektor. Du hast eben auch schon erwähnt, dass sie Äpfel, Trauben, vorwiegend an Russland, nach Russland exportiert haben. Russland hat das immer wieder als Druckmittel verwendet, beispielsweise 2014, als Moldau das EU-Assoziierungsabkommen unterzeichnet hatte, aber auch jetzt wieder im Frühjahr, das unter der Angabe verschiedener Vorwände oder Maßnahmen, phytosanitärer Maßnahmen oder dergleichen, eben diese Importe aus Moldau gestoppt worden sind und das Land vor der Herausforderung stand, eben diese Mengen an Äpfeln, Trauben oder auch Gemüse irgendwo anders hin zu exportieren. Diese Handelsliberalisierung gibt es für verschiedene Lebensmittelkategorien. Das sind Zollerleichterungen, die aber auch nur für eine bestimmte, also die zeitlich beschränkt sind und eben nur für bestimmte Lebensmittel gelten. Das große Problem ist, dass die Republik Moldau sich große Hoffnungen machte nach dem EU-Assoziierungsabkommen, dass es sehr viel einfacher werden würde, die landwirtschaftlichen Produkte zu exportieren. Aber das ist bis heute nicht der Fall, denn wir alle wissen, dass die EU ein Bürokratiemonster ist und da gibt es halt ganz genaue Vorgaben, welche Apfelsorten importiert werden können, welchen Durchmesser sie haben und so weiter und so fort. Und viele von diesen Kriterien konnten die moldauischen Bauern so nicht erfüllen oder haben zum Teil ihre Apfelplantagen, die Produktion umgestellt auf Sorten, die in der EU gängig sind, aber die dann wieder andersrum andere Kriterien nicht erfüllt haben. Und da gibt es eine große Enttäuschung und da müsste die EU auch mal nachbessern.
Ja, zumal es ja auch nicht so immer so einfach ist, in diese ganzen Lieferketten-Systeme überhaupt sich zu integrieren, selbst wenn man den richtigen Apfel produziert. Aber absolut, nee, da stimme ich dir total zu. Und dann steht eben, wie schon vorhin erwähnt, ja auch überhaupt noch aus, ob diese zweite große Makrofinanzhilfe überhaupt sozusagen zustande kommt.
Ja, die ist an Konditionen gebunden.
Ja, genau. Okay, wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken und deshalb würde ich gerne noch mal auf Belarus eingehen. Das hatten wir uns ja auch vorgenommen für den heutigen Podcast, denn wir hatten es erwähnt, vor wenigen Wochen wurde ja ein ähnliches Strategiepapier auch zu Belarus geleakt und hier würde ich schon gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, wo so die Gemeinsamkeiten und Unterschiede liegen und da vor allen Dingen die Frage an dich, Nadja, weil du ja auch dezidiert auch zu Belarus forschst. Wie würdest du das kurz zusammenfassen, wenn du die Strategiepapiere miteinander vergleichst?
Ja, die beiden Dokumente stammen ja laut der Quellen aus der gleichen Abteilung der russischen Präsidialadministration für grenzübergreifende Kooperation. Die sind sehr ähnlich aufgebaut, was bezeichnend ist. In Belarus ist das Endziel ein anderes. Also dort soll nicht nur in Anführungszeichen der russische Einfluss ausgeweitet werden, sondern eben mit der Vollendung dieses Unionsstaatprojektes soll Belarus de facto ja der Russischen Föderation einverleibt werden und nur noch formal als unabhängiger Staat existieren. Ja, der große Unterschied ist, dass während in Moldau durch die Ereignisse im letzten Jahr viele dieser der Zielsetzungen in dem Strategiepapier im Grunde heute obsolet sind beziehungsweise überholt sind, wie eben schon angesprochen, Moldau hat seine wirtschaftliche Anbindung an Russland reduziert, Energieimporte sowie Absatzmärkte diversifiziert, hat die russischsprachigen TV-Sender teilweise geschlossen und ganz wichtig, Moldau ist jetzt EU-Kandidat, hat den Kandidatenstatus und das hat ja, das war so unverhofft, das hat weder das Moldau selbst sich erträumt, noch hätten das wahrscheinlich die Russen für möglich gehalten 2021. In Belarus, das hat bekanntlich eine ganz andere Entwicklung genommen. Seit 2020 ist die Abhängigkeit von Russland weiter gestiegen. Das ist auch Ergebnis der Verhandlungen zu den sogenannten Roadmaps im Rahmen der Staatenunion. Da hat sich die Abhängigkeit insofern weiter verstetigt, als dass wir jetzt heute sehen, dass es ein gemeinsames Steuersystem gibt. Belarus gar nicht mehr unabhängig beispielsweise so bestimmte indirekte Steuerformen erheben kann bzw. beschließen kann. Lukaschenka hat dadurch, dass er in einer Bringschuld war, dass der Kreml ihn 2020 quasi seine Macht stabilisiert hat und ihm geholfen hat, hat er seinen pro-russischen autoritären Kurs konsolidiert. Und auch wichtig zu erwähnen ist, dass Russisch eben die dominante Rolle gegenüber dem Belarussischen im Lande, dass das heute Fakt ist. Also Belarussisch ist als Sprache der Kulturschaffenden so gut wie verschwunden aus dem Alltag in dem Land. Ja, und somit sagen Beobachter, aber auch wenn man sich die Exilopposition Belarus, wenn man die hört, dann sprechen die bereits von einem drohenden Verlust der staatlichen Souveränität. Ja, ich kann das auch gerne noch ausführen.
Nee, wir müssen wir müssen an die Zeit denken und von daher, und wir wollten ja auch noch, wir hatten uns ja auch noch vorgenommen, den Blick so ein bisschen nochmal zu weiten über Moldau und Belarus hinaus. Nochmal so ein bisschen diese Russland-Strategie gegenüber dem sogenannten nahen Ausland insgesamt nochmal so ein bisschen zu betrachten. Wie seht ihr denn hier die Strategie auch gegenüber anderen Verbündeten und Staaten in der sogenannten russischen Einflusssphäre? Also wir haben über Moldau, Belarus hinaus. Auch so Stichwort, was so andere, Sabine hatte sie am Anfang genannt, die anderen regionalen Organisationen, die von Russland geführt werden im sicherheitspolitischen Bereich, die Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit, im wirtschaftlichen Bereich die Eurasische Wirtschaftsunion. Naja, vielleicht du zur OVKS, wie siehst du das? Also ist das spielt die Organisation eine große Rolle auch in dieser Strategie über Belarus, Moldau hinaus für die gesamte russische sogenannte Einflusssphäre? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, aus russischer Sicht spielt die OVKS immer noch eine sehr zentrale Rolle, denn Einfluss kann im militärischen Bereich immer noch aus Sicht des Kremls am leichtesten ausgeübt werden. Das sehen wir in Belarus, das sehen wir aber beispielsweise auch in Armenien, dass außen- und sicherheitspolitisch nach wie vor sehr abhängig vom großen Partner ist. Aber auch mit Blick auf Länder wie Kasachstan, das innenpolitisch sehr ins Schleudern geraten ist Anfang 2022. Da wurde im Rahmen der OVKS die Situation stabilisiert. Und dort gibt es auch eine gewisse Bringschuld gegenüber Russland. Nichtsdestotrotz kann man beobachten, dass gerade diese Staaten bei den vergangenen Treffen der OVKS seit Februar 2022 auch merklich auf Distanz gegangen sind zum Kreml.
Das sieht man ja auch, wenn man sich die Eurasische Wirtschaftsunion angeht. Das ist eben eine ähnliche Beobachtung, die ich auch da für diese Organisation so machen würde, dass man auf der einen Seite sieht, solche Länder, also gerade ökonomisch starke Länder wie Kasachstan, sind natürlich durch den russischen Angriffskrieg auch gewarnt und haben sozusagen, wollen eben oder sehen, dass eine starke Abhängigkeit von Russland eben für sie auch problematisch sein kann, um es mal gelinde auszudrücken. Aber andererseits kommt da eben auch nochmal ein anderer Aspekt aus einer wirtschaftlichen Perspektive hinzu, weil man eben gesehen hat, Mensch, der Westen ist aber auch sehr konzertiert aufgetreten, was die doch sehr umfangreichen Sanktionen angeht gegen Russland und das eben in diesem Fall gegen ein Land, was ja ökonomisch auch bedeutsam ist in vielen, vielen Bereichen und das auch, sage ich mal, ja auch Kosten, also die Sanktionen verursachen ja auch Kosten für den Westen und trotzdem wurde das so durchgezogen und das ist natürlich auch ein Signal an an autokratische eurasische Staaten zu sagen, okay, also wir wollen uns einerseits nicht so stark abhängig machen wirtschaftlich, politisch von Russland, aber der Westen ist auch keine wirkliche Alternative und da ist dann die Beobachtung, sich hinzuwenden eher Richtung China und das nochmal verstärkt sozusagen in den Blick zu nehmen, was die Handelspolitik angeht, aber auch was regionale Organisationen angeht, die China in der Region eben ja pusht und sehr stark unterstützt. Also das finde ich ganz interessant, ne, für diesen Blick und dass die Eurasische Wirtschaftsunion, wenn man das jetzt mal so ein bisschen anguckt, ja, wie passt das in diese Strategie, da mehr Einfluss auch auszuüben in dieser Region, dass es eigentlich dieses Vehikel Eurasische Wirtschaftsunion, da würde ich ein großes Fragezeichen hintersetzen. Sicherlich wird jetzt niemand da austreten, ne? Also schon allein, weil man die russische Führung dann natürlich irgendwie nicht unnötig verärgern will und so, aber dass das jetzt groß weiter integriert wird in den nächsten Jahren, da würde ich auch ein großes Fragezeichen dahinter setzen.
Aber auch, dass Austritte stattfinden können, würde ich fast nicht mehr bezweifeln. Also bei der Eurasischen Wirtschaftsunion vielleicht nicht so sehr, aber bei der OVKS, wenn wir da schauen, in Armenien gab es im letzten Jahr massive Proteste, wo die Menschen auf der Straße genau das gefordert haben, dass das Land aus der OVKS aussteigt. Denn es ist auch einfach, da gab es viel Enttäuschung, denn im Konflikt um Bergkarabach mit Aserbaidschan hat Armenien tatsächlich wiederholt die OVKS angerufen und Beistand im Rahmen dieses Beistandspakts erbeten, der aber nicht erfolgt ist. Und in dieser Hinsicht ist Armenien tatsächlich auch enttäuscht von Russland und auch von den Friedenstruppen vor Ort.
Nee, da hast du recht, bei der OVKS mag das anders aussehen. Ja, nee, absolut. Ich würde jetzt sozusagen auch im Interesse der Zeit, wir haben uns ein wenig verquatscht bei dem Podcast, aber das Thema ist eben auch ja hochaktuell und hat ja auch so viele Aspekte, die man eben darunter betrachten kann, dass das, glaube ich, auch jetzt mal okay war, sich da ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Ich würde jetzt hier trotzdem mal einen Schlusspunkt setzen bei diesem Gespräch und euch beiden recht herzlich danken, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt, mit mir darüber zu sprechen. Wir werden an dem Thema ja sowieso dranbleiben, also forschungsmäßig, aber auch, denke ich, in verschiedenen Formaten hier am Zeus im Rahmen der Wissenschaftskommunikation. Erstmal herzlichen Dank an euch beide für die Teilnahme und bis bald.